Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Es ist kein Jahr her, dass die Große Koalition im Kabinett Merkel IV ihre Arbeit aufgenommen hat. Aber was in so einem Jahr in der Politik alles passieren kann, das wird kaum deutlicher als auf diesem Foto von der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages. Kein einziger der damals beteiligten Parteivorsitzenden ist mehr Chef seiner bzw. ihrer Truppe. Alle drei Regierungsparteien, SPD, CDU, CSU, haben nach schlechten Wahlergebnissen mittlerweile eine neue Führung. Und die will jeweils das Ruder rumreißen. Vor allem bei der SPD, wo die neue Chefin Andrea Nahles die Abkehr von Hartz IV vorgegeben hat. Und das am Tag nach der Klausurtagung auch nochmal bekräftigte. Über die Suche nach neuem Profil Christian Feld.
Das Sozialforum der SPD Köln hat eigentlich das Thema Wohnen auf der Tagesordnung. Doch erst einmal Infos aus Berlin.
Die Grundrentengeschichte ist ja die am weitesten eingeschlagen ist.
Das frisch beschlossene Sozialstaatskonzept kommt hier gut an.
Ich finde das toll, weil ich festgestellt habe im Laufe der letzten Jahre, dass es mit der Hartz-IV-Gesetzgebung durchaus negative Entwicklungen gegeben hat. Und von daher ist das ein Befreiungsschlag der SPD, hier mal ein neues Konzept vorzulegen.
In Berlin erlebt die Parteispitze Stunden voll Eintracht und guter Laune. Ein Gemütszustand, den die Sozialdemokraten zuletzt eher weniger hatten. Ein Sozialstaatskonzept ist beschlossen. Die SPD will Hartz IV hinter sich lassen. Die Arbeitsmarktreformen, die vor allem die Partei Linke immer wieder scharf kritisiert hatte.
Was wir jetzt geschafft haben, ist, dass endlich mal inhaltliche Klarheit im Kernthemenbereich der SPD herrscht. Dass nicht alle durcheinander sprechen, sondern dass wir jetzt was beschließen, worauf man sich dann auch verlassen kann. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden, aber alle wissen ab diesem Wochenende, wofür die SPD beim Sozialstaat eigentlich steht.
Wir machen den Staat zukunftsfähig. Wenn man weiß, wie viel Wandel im Moment gerade in Gange ist, wie viele Berufe sich verändern werden, dann ist die SPD die einzige Partei, die eine Antwort gibt auf den jetzigen und zukünftigen Arbeitsmarkt, eine soziale Antwort.
Ein paar Kilometer weiter bei der CDU hält sich die Begeisterung in Grenzen, um es vorsichtig zu sagen. Falsche Anreize, hohe Kosten und doch, so meint der Fraktionsvorsitzende der Union, alles halb so wild.
Kein Sprengsatz für die Große Koalition. Man sollte das jetzt nicht zu hoch hängen, nicht zu viel dramatisieren, weil ich denke mal, das ist total in Ordnung, dass Parteien dann auch mal sagen, was würde ich denn tun, wenn ich es alleine machen könnte.
Von einem möglichen Koalitionsbruch will im Willy-Brandt-Haus auch die SPD-Vorsitzende nichts wissen. Wenn einzelne Punkte wie die Hartz-IV-Sanktionen akut diskutiert werden müssten, dann sei man vorbereitet. Aber
ich gehe nicht davon aus, dass wir das ganze Paket jetzt in dieser Legislatur noch an und umsetzen können. Aber wir können mit Sicherheit, oder hoffe ich zumindest, eine ganze Reihe von Teilaspekten auch umsetzen.
Auch der Sprecher der parlamentarischen Linken sieht keinen Einstieg in den Ausstieg aus der bei ihr wenig geliebten GroKo.
Das ist sicherlich kein Schritt, um nochmal draufzusatteln auf den Koalitionsvertrag, um dann letztlich die Hürden so hoch zu hängen, dass man das Ganze platzen lässt.
Der Weg zur Umsetzung ist noch weit und ungewiss. Doch schon, dass sich die Partei auf gemeinsame Positionen einigen kann, scheint der geschundenen Parteiseele gut zu tun.
Was Hartz IV für die SPD, das ist das Thema Flüchtlinge für die CDU. Ein Trauma. Fast wäre die Union mit der CSU daran zerbrochen. Auch innerparteilich sind die Gräben tief. Die Ereignisse von 2015 und die Folgen aufzuarbeiten, das hatte Annegret Kramp-Karrenbauer versprochen. Sie hatte damit geworben im Rennen um den Parteivorsitz. Heute nun ist das dazu einberufene zweitägige Werkstattgespräch zu Ende gegangen. Offenbar ging es eher thematisch und weniger im Sinne einer Abrechnung mit der Vergangenheit zur Sache, was wohl auch daran lag, dass die meisten Hauptakteure von damals nicht dabei waren, auch Bundeskanzlerin Merkel nicht. Kirsten Gierschig berichtet.
Zum CDU-Werkstattgespräch kommt heute auch Christian Bernreiter, CSU-Landrat in Deggendorf. Er erinnert sich noch genau, wie er im Sommer 2015 ganz unbeabsichtigt zu einem Kritiker der Flüchtlingspolitik Angela Merkels wurde.
Wir waren Tag und Nacht unterwegs, neue Unterkünfte zu akquirieren. Aber der Zustrom wurde ja von Monat zu Monat stärker. Und wie gesagt, die Stimmung, die war bei uns gerade in Bayern sehr schlecht. Und darum habe ich mich damals auf den Weg gemacht und bin zur Frau Bundeskanzlerin gefahren, habe die Stimmung vor Ort aus erster Hand geschildert.
Bernreiter wird bald zum Dauergast und Mahner im Kanzleramt, fordert Ordnung und Kontrolle bei der Zuwanderung.
Wir müssen wissen, wer in unserem Lande ist. Wir müssen auch wissen, dass diejenigen, die ein Keimbleiberecht haben, schnell zurückgeführt werden. Das wollen die Menschen sehen.
Die Entscheidung Angela Merkels, 2015 die Grenzen nicht zu schließen, führt zu jahrelangem Streit in der CDU und fast zum Bruch zwischen CSU und CDU. Annegret Kramp-Karrenbauer will diese Phase nun endgültig beenden. 2015 dürfe sich nicht wiederholen. Die neue CDU-Chefin bekennt sich zum individuellen Asylrecht. Aber wer es ausnützen wolle, dem müsse man Grenzen setzen.
Wir sind konsequent und wir sind kein Rechtsstaat, der sich auf der Nase herumtanzen lässt. Auch das ist ganz wichtig für die Akzeptanz im Innern.
Dazu gehöre auch, Straftäter schon bei deutlich geringerem Strafmaß als bisher abzuschieben. Und?
Generell, unabhängig von der Höhe der Strafe, soll bei Sexualstraftaten und bei Angriffen gegen Polizisten und ihnen gleichgestellte Personen eine Ausweisung immer in allen Fällen erfolgen.
Ein sogenanntes Migrationsmonitoring soll frühzeitig warnen, wenn wieder mehr Menschen nach Europa unterwegs seien. Dann müsse eine intelligente Grenzüberwachung greifen.
Solange EU-Außengrenzschutz noch nicht die Sicherheit bringt, die wir vorhatten, muss es der deutschen Regierung möglich sein, ohne die Wiedereinführung stationärer Grenzkontrollen stumpf überall zu betreiben, aber lageangepasst an den Orten zu den Zeiten, wo es sinnvoll ist.
Heißt, die CDU wäre bereit, notfalls auch Flüchtlinge an den Grenzen abzuweisen. Für CSU-Mann Bernreiter ist das eines der wichtigsten Ergebnisse des Werkstattgesprächs.
Die entscheidende Frage, sollte wirklich so ein Ansturm kommen, wie können wir das ohne Wasserwerfer, wie es heute zitiert wird, an der Grenze regeln? Ich bin überzeugt, das hat man heute auch von Fachleuten gehört, dass die Bundespolizei in der Lage ist, wie 65 Jahre vorher unsere Grenze zu sichern, falls möglich sein sollte.
Europäische Lösungen, etwa besseren Außengrenzenschutz, fordert die Union heute übrigens auch. Darauf allein mag sie sich aber offenbar nicht verlassen.
Und in Berlin begrüße ich die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Guten Abend, Frau Kramp-Karrenbauer.
Hallo, Herr Zamperoni.
Und, war es nun also richtig oder war es falsch, 2015 die Grenzen offen zu halten und zigtausende Flüchtlinge ins Land zu lassen?
Wir haben heute Abend noch mal sehr deutlich gemacht, dass 2015 eine Sondersituation war, eine humanitäre Ausnahmesituation, und dass wir alles daran setzen, dass sich so etwas nicht wiederholt. Und wir haben Bilanz gezogen, was ist bisher gelungen, aber auch, was müssen wir in Zukunft tun, damit es eben nicht mehr so weit kommt, zum Beispiel ein entsprechendes Monitoring-System auch aufzubauen, damit wir über die Fragen von Migration, von Flucht auch besser informiert sind, als das in der Vergangenheit der Fall war.
Aber das war ja die zentrale Frage, ob das richtig war damals oder falsch. Darauf haben Sie keine Lösung gefunden, keine Antwort gefunden?
Nein, es war nicht die zentrale Frage. Die zentrale Frage war, was ist damals passiert, wieso ist es so gekommen, was haben wir seitdem getan, damit sich so etwas nicht wiederholt und wo stehen wir und was müssen wir vor allen Dingen noch tun. Darüber haben die Expertinnen und Experten jetzt anderthalb Tage beraten, haben aus meiner Sicht sehr gute Vorschläge gemacht, und wir werden jetzt in der CDU eben schauen, was wir von diesen Vorschlägen vor allen Dingen jetzt zuerst einmal ins Europawahlprogramm übernehmen.
Ich glaube, für viele in Ihrer Partei war das schon eine zentrale Frage. Aber schauen wir mal auf die Dinge, die Sie besprochen haben. Wenn es wieder zu so einer Ausnahmesituation käme, und das ist ja zu erwarten, dass das irgendwann mal wieder kommt, und Sie von Sachen wie intelligenten Grenzüberwachung sprechen, heißt das dann, Sie wollen die deutsche Grenze dicht machen?
Wir haben gesagt, als Ultima Ratio wäre das durchaus auch denkbar. Wir haben seit dem vergangenen Sommer im Übrigen eine andere Situation. Die Kanzlerin hat ja in Europa verhandelt, dass man auf der Grundlage auch von Vereinbarungen mit Nachbarstaaten darüber reden kann. Vor allen Dingen, wenn wir ein entsprechendes Monitoring-System haben, würde das, was wir 2015 erlebt haben, dass wir im April noch von ganz anderen Zahlen ausgegangen sind, als dann nachher im Sommer und im Frühherbst gekommen sind, das würde dann so nicht mehr stattfinden. Wir wären besser darauf vorbereitet. Wir haben hier schon sehr viel getan, aber wie gesagt, es muss auch noch einiges getan werden. Vor allen Dingen, und das ist ein ganz großer Schwerpunkt, an den EU-Außengrenzen. Denn wir wollen Schengen erhalten, wir wollen Schengen nach innen offen halten. Aber das wird auf Dauer nur funktionieren, wenn wir den Grenzschutz wirklich auch vollenden und wenn wir den Grenzschutz perfektionieren.
Sie haben auch den Begriff Frühwarnsystem benutzt. Ist das überhaupt der richtige Begriff? Das klingt so wie eine Naturkatastrophe, wie Tsunami oder Erdbeben. Aber wir reden doch von Menschen, die vor Kriegen flüchten.
Es geht nicht nur um diejenigen, die flüchten, etwa aus Kriegsgebieten. Wir haben in den Jahren 2015 bis 2017 zum Beispiel alleine 2,5 Millionen Menschen als EU-Binnenmigranten auch in unserem Land gehabt. Wir haben andere Formen von Zuwanderung.
Ja, die sind ja nicht das Problem. Es sind die, die von außen kommen.
Auch dort gibt es Integrationsprobleme, ohne Frage. Auch dort gibt es Missbrauch in Sozialleistungen. Das, was wir brauchen, ist, dass wir sozusagen in der Gesamtschau, wer kommt aus welchen Gebieten, dass wir darüber informiert sind, vor allen Dingen, dass wir uns darauf einstellen können. Ich habe das 2015 erlebt, wie wir versucht haben, von jetzt auf gleich die Unterkünfte klarzumachen, Wohnungen, dass wir versucht haben, dass keine Hallen belegt worden sind. Wenn wir sehr viel früher uns darauf hätten einstellen können, was da zum Beispiel, wie viele Menschen kommen, dann wäre vieles geordneter abgelaufen. Darum geht es. Es geht nicht darum, dass wir nicht unsere humanitären Verantwortung übernehmen, aber es geht einfach darum, dass wir gelernt haben aus dem, was 2015 passiert ist und dass wir alles daran setzen, dass wir in dieser Form nicht mehr agieren müssen.
Und während die CDU die Flüchtlingskrise aufarbeitete, da ging ihr Koalitionspartner, die SPD, 2 Tage lang ihr eigenes Trauma an, Hartz IV, von dem man da ja nun weg will. Wobei würden Sie denn mitgehen bei den aufgestellten Forderungen der SPD?
Für uns ist in diesem gesamten Themenfeld Hartz IV sind 2 Punkte sehr wichtig. Das eine ist, dass wir immer an dem Ziel festhalten, Menschen möglichst in Arbeit zu bringen. Und das zweite ist, dass wir insbesondere mit Blick auf die Kinder dafür sorgen müssen, dass sie nicht in ihren Verhältnissen hängen bleiben. Wenn ich mir das anschaue, was die SPD jetzt vorgeschlagen hat, da sehe ich nur ganz bedingt Möglichkeiten, gerade diese 2 Ziele auch voranzutreiben. Das ist das gesamte Thema der Qualifizierung. Darüber kann man noch mal reden. Alles andere sehe ich sehr kritisch, insbesondere auch die Frage, dass Fördern und Fordern als Prinzip ein gutes Stück weit aufgegeben wird. Denn ehrlich gesagt, ich frage mich, warum jemand, der jeden Tag aufsteht, der vielleicht alleinerziehend ist, der jeden Tag arbeitet, mit seinen Steuergeldern jemand solidarisch unterstützen soll, von dem wir dann nicht einmal mehr verlangen, dass er zum Beispiel die Meldepflichten, die er hat, oder die Pflicht, die er hat, auch an Maßnahmen teilzunehmen, wahrnimmt.
Dann ist der Krach oder ein vorzeitiges Ende der Koalition ja programmiert.
Nein, das ist kein Krach und das ist kein vorzeitiges Ende der Koalition. Die SPD hat sozusagen in ihrer Programmatik jetzt Vorschläge gemacht. Ob das im Übrigen die richtigen Themen sind zu Beginn eines Jahres, bei dem wir sehen, dass sich die Wirtschaftsdaten eintrüben, dass es um die Frage von Dynamik und Zukunft geht, dass es um Fragen geht, inwieweit wir in einer veränderten globalen Situation etwa unsere sicherheitspolitischen Hausaufgaben machen, das lasse ich dahingestellt sein. Das ist Sache der SPD, das zu entscheiden. Ich würde mal sagen, die SPD hat heute eine Agenda für die SPD aufgestellt. Wir arbeiten an der Agenda für Deutschland.
Sagt die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitte schön.
Ein Gespräch, das wir vor der Sendung geführt haben. Die Neuaufstellung der Koalitionsparteien kommentiert Norbert Klein vom Saarländischen Rundfunk.
Was haben Gerhard Schröder, Oskar Lafontaine und Friedrich Merz gemeinsam? Sie haben den Anschluss verpasst. Den Anschluss daran, was die Bürgerinnen und Bürger von den Parteien und der Gesellschaft erwarten. Als Besserwisser von der Seitenlinie kritisieren ist leicht. Andrea Nahles und Annegret Kramp-Karrenbauer gehen einen anderen Weg. Sie stellen ihre Parteien neu auf für die Herausforderungen der Zukunft. Für die SPD heißt das, Antworten auf Digitalisierung und Globalisierung geben, die sicherstellen, dass auch unsere Kinder gute Perspektiven haben und die Rente im Alter für ein würdiges Leben reicht. Das bedeutet zwar Widerspruch von politischen Gegnern und es führt auch nicht sofort zum Erfolg bei den anstehenden Wahlen zum Beispiel, aber der Weg ist richtig, will man nicht das Schicksal der französischen Sozialisten erleiden, die von der politischen Bildfläche verschwunden sind. Für die CDU heißt sich neu aufstellen, den konservativen Kern betonen. Die Migrationspolitik Merkels nicht verleugnen, aber klar neue Akzente setzen. Annegret Kramp-Karrenbauer nennt das Humanität und Härte in Einklang bringen. Damit wird aber keineswegs das Totenglöcklein der Großen Koalition geläutet. Durch das Schärfen des jeweiligen Markenkerns werden die Parteien für den Wähler wieder unterscheidbar. Das hilft unserer Demokratie. Deutschland braucht die Diskussion, die Auseinandersetzung um die richtigen Wege in die Zukunft. Das heißt für die nahe Zukunft, Große Koalition. Die Langzeitwirkung der Profilschärfung aber führt zwangsläufig zu Neuwahlen.
Norbert Klein kommentierte. Die britische Premierministerin May will das Parlament in London morgen über den Stand der Brexit-Verhandlungen informieren. Heute schloss Großbritannien ein Abkommen mit der Schweiz. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Linda Zervakis.
Der neue Vertrag soll die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen der beiden Staaten für die Zeit nach dem Brexit regeln. Unterzeichnet wurde das Papier in Bern vom Schweizer Wirtschaftsminister Parmelin und dem britischen Handelsminister Fox. Bislang hatten die Briten die Schweiz weitgehend so behandelt, als wäre sie EU-Mitglied. Falls nun die Verträge mit der Europäischen Union ungültig werden, sichert das neue Abkommen den Freihandel. Wegen des Tarifkonflikts im öffentlichen Dienst der Länder haben die ersten Warnstreiks begonnen. Den Anfang machten heute hunderte Sozialpädagogen und angestellte Lehrer in Niedersachsen, wie die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft mitteilte. Sie hatte zusammen mit Verdi und dem Beamtenbund DBB zu den Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Am Dienstag sollen die Streiks in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Hamburg fortgesetzt werden, am Mittwoch dann in Berlin. Die Gewerkschaften fordern für die rund 2,3 Millionen Beschäftigten 6% mehr Lohn. Das Porto für einen Standardbrief könnte in diesem Jahr teurer werden als erwartet. Eine Verordnung des Bundeswirtschaftsministeriums soll es der Post ermöglichen, das Porto deutlich anzuheben. Reaktionen dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Um die Höhe des künftigen Briefportos wird weiter gerungen. Doch spätestens bis zum Sommer soll das Porto steigen. Die Post braucht neue Einnahmen, denn wer schreibt noch Briefe? Das Geschäft darbt. Die Post versucht es zu sanieren, bisher ohne Erfolg. Anleger interessiert nur eines, die Mehreinnahmen, die eine Porto-Erhöhung brächte. Auch wenn keiner die genaue Summe kennt, herrschte bei Anlegern heute Vorfreude aufs höhere Porto. Die Postaktie legte deutlich zu. Weniger Briefe, die verschickt werden, doch an 6 Tagen die Woche Zustellung. Dies kostet. Die Deutsche Post drängt deshalb auf weniger Auflagen von staatlicher Seite, unter anderem auch, was die Bereitstellung von Filialen und Briefkästen angeht.
Bundespräsident Steinmeier hat an die Wahl von Friedrich Ebert zum ersten Reichspräsidenten der Weimarer Republik vor genau 100 Jahren erinnert. Bei einer Feierstunde in Schloss Bellevue rief Steinmeier dazu auf, sich auch heute für die Demokratie einzusetzen. Sie könne nur stabil bleiben, wenn sich die Bürger zu ihr bekennen, so der Präsident. Mit der Weimarer Republik erlangte Deutschland seine erste demokratische Verfassung. In Bayern hat das Volksbegehren Artenvielfalt rettet die Bienen nach aktueller Hochrechnung etwa 900.000 Unterschriften gesammelt. Das gab der Trägerkreis in München bekannt. Die Initiatoren wollen ein strengeres Naturschutzgesetz durchsetzen und fordern unter anderem mehr Biolandbau und einen geringeren Einsatz von Pestiziden. Kritiker sehen in den Forderungen eine Bedrohung für zahlreiche Landwirte. Wenn bis Mittwoch rund 1 Million Unterschriften zusammenkommen, muss sich der Bayerische Landtag mit dem Thema befassen. Die Vietnamesin Kim Phuc Van Thi ist mit dem Dresdner Friedenspreis geehrt worden. Die UNESCO-Botschafterin erhalte die Auszeichnung, weil sie sich als internationale Friedensaktivistin für Versöhnung einsetze, hieß es. Die Vietnamesin war durch ein Foto weltberühmt geworden, das sie 1972 als 9-Jährige schwer verwundet zeigt nach einem Napalmangriff der südvietnamesischen Streitkräfte. Später gründete sie eine Stiftung für vom Krieg versehrte Kinder. Der Preis wurde ihr in der Semperoper in Dresden überreicht.
Es war vor genau 40 Jahren, dass sich im Iran alles veränderte. Mit weitreichenden Folgen nicht nur für das Land selbst. Ab September 1978 häuften sich auf den Straßen Teherans Proteste gegen den Schah, gegen seinen autoritären Führungsstil, sein protziges Auftreten. Viele protestierten mit dem Ziel einer islamischen Revolution, bei der die Religion über staatliches Recht gestellt werden sollte. Am 16. Januar 1979 verließ Schah Reza Pahlavi das Land und flüchtete über mehrere Staaten in die USA. Am 1. Februar kehrte Revolutionsführer Ayatollah Khomeini, das religiöse Oberhaupt der Schiiten, aus dem französischen Exil zurück. Und am 11. Februar dann, also heute vor 40 Jahren, brach die Schah-Monarchie nach heftigen Straßenkämpfen zusammen. Khomeini setzte ein Referendum an und in dessen Folge wurde eine islamische Republik ausgerufen. Hunderttausende feierten heute bei Großkundgebungen im ganzen Land den Jahrestag der Revolution und riefen Slogans gegen die Erzfeinde USA und Israel. Dabei gibt es eigentlich nicht allzu viel zu feiern in einem Land, das in einer schweren politischen und wirtschaftlichen Krise steckt. Nathalie Amiri.
Rehane Taravati ist eine Videokünstlerin und Fotografin aus Teheran. Die 27-Jährige ist auf sozialen Kanälen wie Instagram oder Twitter unterwegs. Teilweise sind die sozialen Medien im Iran verboten. Doch irgendwie haben die jungen Menschen ihre eigenen Wege gefunden, in der Islamischen Republik zu leben. Wenn du im Iran lebst, dann versammelst du um dich herum Menschen, die so sind wie du, sei es im Untergrund oder anderswo. In diesem Kreis bewegst du dich. Deshalb vergisst du oft, wo du lebst. Und Menschen außerhalb deines Kreises siehst du vielleicht auch überhaupt nicht. Das ist eben so. Aber wenn du dann auf einmal auf Menschen triffst, außerhalb deines Kreises, dann denkst du dir, oh, wo lebe ich denn? Damit meint sie die Befürworter des Systems, die heute den 40. Jahrestag der Revolution feiern. Rehane und ihre Freunde haben damit nichts zu tun. Die Ideologie von damals überzeugt sie nicht mehr. Rehane stellt ihrer Mutter, die auch vor 40 Jahren auf der Straße war, wieder und wieder eine und dieselbe Frage, warum sie die Revolution überhaupt unterstützt hat. Mittlerweile stellt ihre Mutter die Revolution selbst in Frage. Naja, das, was wir dachten und die Welle, die uns mitzog, irgendwie ist alles anders geworden. Es ist nicht das, weshalb viele der Menschen auf die Straße gingen. Alles änderte sich plötzlich. Dieser Drang, den wir am Anfang hatten, war der, dass alles besser werden sollte, unser Land, das Leben der Menschen. Sie wollte, dass alles besser wird. Doch um die Freiheit der Menschen steht es schlecht. Die wirtschaftliche Lage ist verheerend. Die Menschen im Iran fürchten sich immer mehr von den wachsenden Drohungen aus den USA, während die eigenen iranischen Politiker gleichzeitig mit Raketentests die Stimmung anheizen. Ich habe große Angst vor der Zukunft des Iran. Und ich denke auch, dass man auf sein Land aufpassen muss. In der Situation, in der sich der Iran im Moment befindet, müssen wir sehr viel mehr aufpassen, was hier passiert. Wir müssen uns von allem entfernen, was uns in Gefahr bringen könnte oder gar zum Krieg führen. Diejenigen, die denken, dass ein Krieg die Situation des Landes verbessern würde, halte ich für dumm. Nie kann ein Krieg eine Lösung für die Probleme sein. Trotzdem will Rehane ihr Land nicht verlassen. Sie glaubt immer noch daran, dass es doch noch besser werden kann, durch schrittweise Reformen.
Direkt nach diesen Tagesthemen sehen Sie einen Weltspiegel extra über den Iran, 40 Jahre nach der Revolution. Wohl kein Gedenktag lässt sich so gut vermarkten und so gut merken. Heute ist der 11.2. und damit Tag des Notrufs. Lassen Sie die Punkte im Datum mal weg und dann haben Sie die 112. Die Nummer, die gewählt werden kann, wenn Not am Mann oder an der Frau ist. Und zwar, was viele nicht wissen, europaweit. Diesmal nun schlagen die Feuerwehrleute an ihrem Tag selbst Alarm. Den Berufsfeuerwehren fehlt es an vielem. An Nachwuchs, an Aufmerksamkeit, an Anerkennung. Und so haben sich die Feuerwehrleute etwas ausgedacht und in den sozialen Medien ein Twitter-Gewitter ausgelöst. Ob das die Sorgen wegspülen kann, Carsten Schabowski und Markus Reher.
Alarm bei der Feuerwehr in Ratingen in der Nähe von Düsseldorf. Stefan Müller und sein Kollege müssen innerhalb von einer Minute im Rettungswagen sitzen. Immer häufiger werden sie zu Einsätzen gerufen.
Ich mache den Job jetzt seit ca. 17 Jahren. Ich denke, dass es eine enorme Steigerung der Einsätze gegeben hat, aber die Qualität der Einsätze nicht gestiegen ist. Die Leute rufen einfach wegen mehr Lappalien an, sei es Liebeskummer oder einfach nur mal ein Kopfschmerz, wenn sie eine durchzechte Nacht hatten. Sowas ist halt gestiegen.
Allein in Ratingen gab es im vergangenen Jahr insgesamt 18.000 Einsätze. Jedes Jahr werden es 3% mehr. Der Grund dieses Einsatzes, Verwandte einer 90-Jährigen haben sich Sorgen gemacht. Die Seniorin hatte ihre Tür nicht mehr geöffnet. Zum Glück, der alten Dame fehlt nichts. Stefan Müller und sein Kollege fahren sie aber vorsichtshalber ins Krankenhaus.
Im sächsischen Chemnitz ist es am Mittag bei der Feuerwehr noch ruhig. Gut für Sven Hellmann, da kann er Fotos machen. Seit vergangenem Jahr postet der Feuerwehrmann regelmäßig auf Twitter und Facebook, aber vor allem auf Instagram. Da sei die Jugend unterwegs, sagt der 50-Jährige. Heute bekommen sie viel Feedback auf ihre Twitter-Nachrichten.
Aktuell liegen wir ungefähr bei 50.000 Impressionen. Das heißt, es wurde 50.000 Mal auf unsere Tweets zugegriffen, beziehungsweise auf die Retweets. Inwieweit es dann noch vorwärts geht, das werden wir sehen.
Normalerweise haben sie vielleicht 500 Zugriffe auf ihre Internetauftritte. Heute stellt Hellmann alles ins Netz, die Leitstelle, den Pausenraum und vielleicht kommt ja noch ein Einsatz. Er hofft, dass die Internetpräsenz dabei hilft, dass die Leute mehr Verständnis für die Arbeit der Retter haben.
Wir wollen, dass die Leute uns ein kleines bisschen mehr Respekt gegenüberbringen, dass wir nicht angefeindet werden an der Einsatzstelle, weil wir eben die zweite Reihe zuborgen. Wenn es schnell gehen muss, muss es schnell gehen. Dann kann ich die Drehleiter auch nicht noch einmal abbauen.
Am Nachmittag rücken die Feuerwehrmänner in Chemnitz dann doch noch aus. Aber nicht zu einem Notfall, sondern zum Dienstsport. Fitness ist wichtig, wenn man Leben retten will. In Bereitschaft sind sie auch hier. Ihre Schicht dauert 24 Stunden. Ein harter Job.
Zurück in Ratingen. Auch die Feuerwehr-Azubis haben es nicht leicht. Vor dem richtigen Geldverdienen liegt eine lange Ausbildung, die viele abschreckt.
Sie machen erst eine dreijährige Berufsausbildung, meist in einem Handwerk, gehen dann, machen ihren B1, sprich die Grundausbildung bei der Feuerwehr, der 1,5 bis 2 Jahre dauert mit Sonderlehrgängen, plus noch eine dreijährige Ausbildung im Rettungsdienst zum Notfallsanitäter. Das ist absolut unattraktiv zunächst.
Viele Themen, die im heutigen Twitter-Gewitter zumindest kurz aufblitzten und Respekt verschaffen sollen. Für einen Job, der Menschenleben rettet, jeden Tag.
Und damit voller Respekt zum Wetter. Claudia Kleinert, wie sehen die weiteren Aussichten denn aus?
Ingo Zamperoni, bei uns kommt jetzt die Sonne raus. Und es wird am Wochenende sogar richtig frühlingshaft, denn es wird deutlich wärmer. Köln beispielsweise, da geht's rauf auf rund 14 Grad, Freitag, Samstag, Sonntag. Und das ist noch nicht alles, es wird dazu sogar richtig sonnig. Die nächsten 2 Tage noch viele dichte Wolkenfelder, dann aber Richtung Freitag, Samstag häufig Sonnenschein und es scheint sogar erst einmal auf einem recht hohen Temperaturniveau zu bleiben. Also wirklich mal ein bisschen Frühling. Jetzt allerdings in der Nacht ist es noch Winter. Da gibt's nämlich Schauer, die von Nordwesten hereinziehen, mit Schnee oberhalb von rund 200 Metern, also bis in tiefe Lagen kommt der Schnee voran. In Bayern sowieso. Dort verbreitet nochmal Schneeschauer und dementsprechend glatte Straßen. Im Nordosten und im Südwesten ist es dagegen trocken. Hier sind auch schon häufiger die Sterne zu sehen und die Temperaturen sinken bis morgen früh meist auf +3 bis -2 Grad. Vor allem in Bayern kalt, deswegen dort auch Glättegefahr durch gefrierende Nässe. Morgen Vormittag starten wir dann noch mit Schauern über der Mitte, den Mittelgebirgen und auch im Süden, vor allem Bayern davon noch betroffen. Häufig Sonnenschein gibt's dann schon direkt an der Küste und auch im Südwesten kommt die Sonne häufiger raus im Laufe des Nachmittags. Dann immer mal wieder sonnige Abschnitte nach Norden hin, dichte Wolkenfelder im Süden, aber die Schauer lassen mehr und mehr nach, da sind nicht mehr viele unterwegs. Die Temperaturen steigen bis zum Nachmittag auf Werte von meist 1 bis 3 Grad in Bayern, sonst werden es bis zu 8 Grad sein und der Wind, der ja gestern noch ziemlich kräftig war, spielt keine große Rolle mehr. Schwach bis mäßig kommt er aus westlichen Richtungen, an der Ostsee ist er allerdings langsam auch morgen noch frisch unterwegs. Und dann geht's langsam, aber sicher in Richtung Wochenende und in Richtung Sonnenschein und höhere Temperaturen. Am Mittwoch bedeutet das im Süden schon sehr sonnig. Über der Mitte und im Norden hängen noch dicke Wolken. Da fallen noch so ein paar Sprühregentropfen raus. Das ist eine Warmfront, die über uns hinwegzieht. Dann auch schon 5 bis 10 Grad. Und am Donnerstag immer mehr Sonne. Es ist dann auch überwiegend trocken. Im Norden gibt's noch ein paar dichtere Wolkenfelder. Höchsttemperaturen schon 6 bis 14 Grad. Also, wenn man in den letzten Tagen schon dachte, so bei 8 Grad, oh, fühlt sich fast wie Frühling an. An diesem Wochenende wird es wirklich so sein.
In der Tat. Claudia Kleinert, vielen Dank für diese frühlingshaften Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit dem eben schon erwähnten Weltspiegel extra zu 40 Jahren Revolution und Republik Iran. Unbedingt dranbleiben. Und dann auch für 0.30 Uhr, dann meldet sich Anna Planken mit dem Nachtmagazin. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin. Tschüss.